Hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir haben zwar gesagt, dass dieses Wochenende kein Podcast rauskommt, aber Dominik, du bist schon retour vom Urlaub. Wie man gleich hören wird, bist du im Urlaub auch krank geworden. Und abgesehen davon habe ich mich überhaupt nicht erinnern können, dass irgendwann jemals ein Urlaubszettel von mir unterschrieben wurde. Daher, ja, herzlich willkommen zurück.
Ja, danke dir. Wie du schon einleitend richtig gesagt hast, wird man es an der Stimme erkennen wahrscheinlich. Also ich bin mit Angina flach gelegen im Urlaub und dementsprechend auch noch verschnupft. Und nichtsdestotrotz ist es uns wichtig, dass wir jetzt doch aufnehmen auch, weil halt wieder viel passiert ist die Woche und es kommen viele Fragen rein. Und auf dem Wege wollen wir das natürlich auch alles beantworten. Und dementsprechend, ja, auch im Krankenstand sind wir für die Community da und werden da jetzt einiges besprechen, was die Woche aufgetreten ist, ja.
Also Krankenstandszettel habe ich auch kann bekommen, nur zur Info, gell?
Ja, muss Geld finden.
Gut. Dann starten wir hinein ins Thema der Woche, Silber. Ganz, ganz spannendes Thema. Bevor wir damit aber starten, wie immer der Hinweis, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus die Underlyings, über die wir sprechen, im speziellen Silber, aber auch andere, an denen können wir direkt beteiligt sein. Wenn wir das sind, sagen wir es immer dazu. Ansonsten sind wir in der Regel indirekt darüber beteiligt, über Konstrukte wie den MSCI World oder sonstigen. Den gesamten Disclaimer, den findest du in der Videobeschreibung. Und damit, Dominik, das, auf das wir lange gewartet haben, das Silberpreis, ja, macht Rokitumski nach oben. Also, deine Analyse dazu.
Ja, also eigentlich das, was wir schon sehr lange prognostizieren, sehen wir jetzt wirklich eintreten. Silberpreise gehen durch die Decke, wir gehen Richtung 50 Dollar nominales All-Time-High aus den 1970er, 80er Jahren, beziehungsweise aus den Bullenmärkten 2008, 2009. Und wir stehen jetzt vor einem Quartalsschluss, und zwar vor einem ja, sehr signifikanten Quartalsschluss, einem 46 Dollar signifikanten Quartalsschluss, der ein All-Time-Highs-Quartalsschlusshöhe wäre eigentlich. Und genau, also wir stehen da wirklich, wirklich sehr hoch. Und in diesem Sinne, Cup-and-Handle-Formation, wenn du kurz einblenden kannst, meinen Screen vielleicht.
Jawohl.
Dann sieht man da in dem Chart eben diese Cup-and-Handle-Formation, die es jetzt wirklich schon sehr lange gibt. Also der Cup bildet sich von dem Bullenmarkt in den 1970er, 80er Jahren mit der Spitze 1979 und dann in der Höhe 2008, 2009er Bullenmarkt und dann jetzt eben kommt der Breakout hier. Wenn wir nächste Woche schließen über diesen 43 Dollar, dann haben wir den höchsten Quartalsschluss in der Geschichte des Silberpreises und das ist für mich dann eigentlich das letzte Signal, dass wir da durchbrechen und dass wir da dieses Cup auflösen werden nach oben. Und in der Charttechnik ist es so, dass man da die Tiefe quasi einen Measured Move machen kann, also wie tief dieser Cup ist, das kann man dann auch nochmal einmal rauf projizieren und dann kommt man zu dem Measured Move Target, da wären wir dann ungefähr bei 80, 90, 100 Dollar, je nachdem, was man da genau misst. Das muss man sich aber dann genau anschauen in dem Bullmarkt, wie das Sentiment ausschaut, Sentiment-Analyse und wie viel Momentum da reinkommt. Short-Squeeze-Potenzial eventuell, was da vorhanden ist und dann muss man da schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall nächste Woche ganz spannend. Schafft's die Bankenlandschaft noch einmal den Silberpreis runterzuprügeln oder nicht? Und wenn nicht, dann ist das eigentlich ja ein wahnsinnig bullisches Zeichen für den Silberpreis. Und apropos Banken, ich habe mir da jetzt rausgesucht den letzten COT-Report, also Commitment of Traders Report, der immer am Freitagabend rauskommt um 22 Uhr. Und der immer vom letzten Dienstag ist. Und ich habe da speziell jetzt rausgesucht, die Netto-Long-Positionen der Swap-Dealer. Die Swap-Dealer sind eben die Banken. Und man sieht halt hier an der gelben Linie, also alles andere ignorieren, das ist ein bisschen kompliziert. In blau das Long-Exposure, in orange das Short-Exposure und in gelb eben die Netto-Position. Das heißt quasi, die Netto-Position ist das Short-Exposure minus das Long-Exposure. Und da sehen wir halt, dass die Nettoposition so stark ist wie das letzte Mal im Jänner 2016 oder Februar oder März oder was auch immer das war. Aber halt schon sehr lange nicht mehr. Wir sind da wirklich, wirklich tief drin in der Netto-Short-Position. Das heißt, die Banken sind netto-short, wie schon lange nicht mehr. Und das bedeutet halt, dass bei steigenden Silberpreisen die Banken bares Geld verlieren. Ich habe mal ausgerechnet vor ungefähr 1,5 Monaten, dass sie für jeden Dollar Spotpreisanstieg im Silber 211 Milliarden Millionen Dollar verlieren. Und das ist jetzt ja nicht so extrem, aber es ist schon einiges Geld, weil wir sind halt von 30 Dollar auf jetzt 46 Dollar schon stark gestiegen. Also das akkumuliert sich dann schon zu größeren Beträgen, die dann schon Banken ins Wanken auch bringen können. Vor allem solche Edelmetall-Trading-Desks. Und es ist halt die Frage, wie lange man diese Shorts offen lassen kann, bevor man dann irgendwie in Probleme kommt. Die Spatzen pfeifen mittlerweile auch schon von den Dächern, dass in London in der LBMA nur mehr physisches Silber lagert für die nächsten 4-5 Monate. Das ist bis jetzt ein Gerücht, das auch nicht bestätigt, wird sich auch wahrscheinlich nie bestätigen, weil das keiner nachprüfen kann. Aber sollte das stimmen, dann könnte es in 4-5 Monaten da echt zum Schwur kommen. Wir sind ja im mindestens dritten, wenn nicht vierten oder fünften Jahr des strukturellen Defizits im Silber. Und die Depletion, also das Aufbrauchen des Metalls, wird immer rasanter. Und dementsprechend wird es irgendwann unweigerlich zu einem Punkt kommen, wo nicht physisch nichts mehr da ist. Und dann wird unweigerlich der Preis nach oben gehen müssen. Also das ist eine ganz normale Angebots-Nachfrage-Dynamik. Was wir auch sehen wieder mal ist beim SLV, dass die Borrowing-Fee raufgeht. Also man kann ja Shares leer verkaufen oder shorten quasi. Und da zahlt man dann eine Borrowing-Fee, wenn man sich die Shorts ausborgt, die Shares ausborgt zum Shorten. Und die ist hier beim SLV, beim iShares Silver Trust, nach oben gegangen. Bedeutet halt natürlich auch Knappheit oder Marktdruck. Ist jetzt nicht extrem gestiegen, aber ist trotzdem auf 2,54%. Normalerweise sind wir da, wenn man sich das im Kontext anschaut, so bei 0,5-0,75%, was man da zahlt, um sich das auszuborgen. Und da steigen wir schon wieder signifikant an. Hat jetzt unmittelbar nichts wirklich zu bedeuten. Muss jetzt nicht irgendwie Short-Squeeze sein. Aber es deutet schon auf ein bisschen einen engeren Markt wieder hin, dass wenig verfügbar ist. Und sowas kann explodieren. Es muss nicht explodieren. Das war schon ein paar Mal der Fall. Ist auch nicht explodiert. Aber sowas kann sich auflösen und das kann sich sehr schnell nach oben auch auflösen. Und das ist die Frage, ob es passiert und wenn ja, wann. Derzeit sieht es noch nicht danach aus, aber umso höher wir steigen, umso mehr gecornert wird der Markt. Und da habe ich jetzt noch mitgebracht den RSI auf Silber. Da schalte ich jetzt aber um auf TradingView. Und ich habe da jetzt den Wochenchart von Silber drinnen. Seit dem Jahr 2004 und eingetragen habe ich da quasi den Top, wenn wir im RSI ausgetoppt sind. Und das war eigentlich ein wahnsinnig tolles Signal immer wieder für einen Top im Silberpreis. Das heißt, im Wochenchart am Silber sieht man da sehr, sehr schön, wenn wir einen Top gemacht haben im RSI, dann sind wir da auch stark gefallen. Und jedes einzelne Mal, wo wir über dem 70er Threshold drüber waren, war das eigentlich ein super Topping-Signal. Und wir sind auch hier jetzt wieder drüber, weit drüber, eigentlich über dem 70er. Wir sind da bei 80. Und ja, Silber zeichnet eine Spitze nach dem anderen in den Chart. Und nach so einem Run ist es halt die Frage, ob wir da jetzt nicht einmal wieder einen Breather bekommen. Eine Konsolidierung auf jeden Fall wäre gesund. Aber vielleicht sogar eine schärfere Korrektur, die eventuell vielleicht sogar zusammenhängen könnte mit einem Kapitalmarktrückgang, mit einem Crash oder was auch immer. Und genau, das ist halt die Frage, wie sichert man sich gegen so ein Szenario am besten ab zum Beispiel? Also kann man das irgendwie hedgen, shorten? Da diskutieren wir beide viel und werden wir für unsere Abonnenten dann natürlich auch beantworten. Aber das gilt halt im Auge zu behalten, nichts steigt ewig und Silber ist sehr gut gelaufen und es ist da jetzt einmal Zeit. Umso näher wird der 50 Dollar All-Time-High-Marke kommen, umso mehr wird es Zeit, schreit es quasi nach einem Pullback. Und genau, jetzt wird mich da vielleicht deine technische Meinung noch dazu interessieren, was du den Charts ablesen kannst. Wie siehst du die Situation?
Herr Zörer ruft das Ende des Bullenmarktes aus, dass ich das jemals hören darf. Nein,
das ist nicht gemacht, ich weiß ja. Ein Zwischenschritt, bitte.
Ich muss dich ja immer ein bisschen ärgern da. Nein, ist schon klar. Ja, also zunächst mal zwei Punkte dazu. COD-Daten finde ich mega spannend. Mein Kollege Erik Ludwig schreibt gerade ein Buch dazu und wir haben auch einen super Indikator dazu entwickelt bei den Trade-Helden. Das nur als Info. Wer da mehr wissen will, kann sich gerne melden. Und zur Charttechnik, Dominik, ja, du hast es ja schon vielfach vorweggenommen. Wenn wir in den Chart hineinschauen bei Silber, wir waren das letzte Mal tatsächlich hier bei 50 Roundabout 2011, du hast es eh erwähnt. Und was wir halt sehen, ist definitiv wieder mal so eine richtige ja, Wyckoffsche, durchaus Wyckoffsche Strategien. Also wir haben hier eine wahnsinnig, Silber ist ja sehr volatil, meiner Meinung nach eine Distributionsphase. Ja, dann gehen wir in die Negativtrendphase über, die gar nicht so lang ist. Dann kommt hier die Bodenbildungsphase bei Silber. Das ist jetzt alles über Jahre. Also ich bin hier im Wochenchart. Ja. Also 2014 für die Podcast-Förder bis Mitte 2020 ungefähr, wirklich die Bodenbildungsphase. Und wir gehen jetzt über in die wieder in die Bullenmarktphase, meiner Meinung nach, mit natürlich größeren Rückschritten. Silber ist halt viel, viel volatiler als Gold. Das muss man auch dazu sagen. Und ja, wir sehen es schön, dass wir immer wieder so diese Seitwärtstrends drinnen hatten. Hier, dann kommt der Ausbruch nach oben, hier haben wir den nächsten Seitwärtstrend drin. Und wie du sagst, wir haben jetzt hier eine Fahnenstange. Ja, also ich würde auch noch nicht das Ende dieser Fahnenstange ausrufen, definitiv. Also das kann dann, wie du sagst, Short Squeeze, wenn wir da nicht eh schon drinnen sind, ein bisschen. Also die letzte Wochenkerze schaut schon ein bisschen nach Squeeze aus. Also mal abwarten, was sich da noch tut die nächsten Wochen. Also das kann noch länger gehen. Aber wie du sagst, auf Dauer kann man halt so einen Winkel hier. Also das ist ja wirklich ein Kanal, die Mutter aller Aufwärtskanäle dann, ja, also ja. Da sind wir sogar drüber jetzt. Ja. Also sowas kann man halt nicht lange halten, so einen Winkel an Aufwärtskanal, das ist auch klar. Das heißt, alle, die in Silber investiert sind, müssen sich dann schon irgendwann die Frage stellen und darüber können wir vielleicht auch noch kurz plaudern, Dominik, wann macht Sinn, vielleicht ja, Positionen mal vorübergehend vielleicht nur zu schließen oder ähnliches. Also das ist schon das, was wichtig ist. Und wenn wir in den Tageschart hineinschauen, dann ist der Freitagstrade wieder super aufgegangen diese Woche. Ja, also wieder wirklich, wirklich schön unterwegs gewesen. Und ja, wir sehen auch im Wochenchart jetzt, dass die das im Prinzip, und das ist auch so eine Sache, die halt in Squeezes öfters passiert, dass die Seitwärtsbewegungen halt immer kürzer werden. Ja, während wir hier immer noch längere Seitwärtsbewegungen hatten in der Vergangenheit, ist sie jetzt mittlerweile sehr, sehr kurz. Da war sie ganz kurz jetzt da. Also es ist schon was sehr auf extremen Bullmarkt schließt. Aber ja, ich bin kein allzu großer Fan vom RSI, muss ich dazu sagen. Also ich würde das jetzt einfach laufen lassen und möglicherweise mit engen Stoppkursen arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit, die man machen kann. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Party da noch durchaus weitergehen kann, ein paar Tage vielleicht. Ist immer die Frage, was ist es? Wenn es wirklich schon jetzt ein Short Squeeze wäre und sich die Banken mittlerweile oder diejenigen, die Short sind, eindecken, dann ist das definitiv spannend. Aber was ist denn deine Meinung dazu? Wie Dominik, würdest du sagen, wie sollten wir jetzt vorgehen? Oder wie gehst du in deinem eigenen Depot vor?
Also ich werde auf jeden Fall eines machen, ich werde jetzt umso näher wie Richtung 50 gehen, und so mache ich es bereits auch, schließe ich die gehebelten Positionen, also die Optionstrades, die ja schon ganz tief grün sind, also du weißt das ja, da habe ich ja fast die ersten 10 Bagger in diesem Jahr schon drinnen, und die werden jetzt alle geschlossen, weil das Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis da oben einfach nicht mehr gegeben ist, und die sind schon so gut gelaufen. Das heißt, dort werden Gewinne realisiert, und in den Aktien bin ich jetzt noch unschlüssig. Ich habe jetzt zwei Strategien an der Hand. Die eine wäre, alle Aktien laufen lassen. Also Spot verkaufe ich sowieso nicht. Spot ist bei mir, verkaufe ich dann erst, wenn wir am Ende des Bullmarkts sind. Und für die Aktien würde es dann Sinn machen, wenn ich nicht steuerpflichtig bin. Also wenn ich keine Steuern zahle und Abgaben. Ich in Österreich bin abgabenpflichtig. Das heißt, das würde sofort kapitalertragsteuerpflichtig werden. Ja. Und ich müsste 27,5% der Gewinne hergeben. Und dementsprechend muss ein erneuter Einstieg halt mindestens einmal 30% tiefer sein, dass ich das überhaupt irgendwie rechtfertigen kann. Und die Frage ist, kriegen wir diesen 30% Rücksetzer? Und das kann ich einfach nicht beantworten. Es steht auch im Raum, dass eine größere Korrektur am Kapitalmarkt generell kommt, SPX. Und da ist die Frage, was würde mit dem Gold- und dem Silberpreis passieren? Und da kann man zurückschauen auf jeden Fall in die Geschichte 2007, 2008, kann man sich anschauen, wie sich das verhalten hat. Und ich kann das jetzt mal versuchen einzublenden. Wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, dann kann ich das nachbauen. Nur, dass wir da den RSI mal kurz entfernen.
Ja klar, ich kann dabei erzählen, eine 30% Korrektur im Future, im Silber Future, würde bedeuten, dass wir auf roundabout 32 sind. Charttechnisch sehe ich blende vielleicht kurz meinen Bildschirm ein, charttechnisch sehe ich bei 35 eine sehr, sehr starke Unterstützung, und ich bezweifle, dass wir noch einmal unter die 35 so schnell zurückkommen. Also das wäre für mich wirklich schon der Punkt, wo ich sagen könnte, da könnte man massiv wieder in den Markt gehen, da könnte man massiv wieder nachkaufen, und das wäre vom momentanen Stand, wäre das ungefähr entfernt, lass mich nachmessen, 25% wären wir da jetzt von der 35 entfernt. Genau. Aber das ist das, was hier von meiner Seite her, glaube ich, ganz spannend ist. Und das sehe ich ehrlich gesagt, auch wenn jetzt eine größere Kapitalmarktkorrektur kommt, eigentlich nicht, weil, wie du sagst, Angebot und Nachfrage bestimmt halt den Preis, und das Angebot wird nicht mehr. Die Nachfrage wird vielleicht weniger, aber auch das wage ich sehr zu bezweifeln.
Was mich ein bisschen stutzig macht, und ich bin da jetzt halbwegs fertig, das können wir uns kurz anschauen. Wenn man sich da anschaut, quasi, oder machen wir es gleich so, wir haben da die zwei Crashes, in Violett haben wir den SPX, und wir haben da die zwei Crashes 2000 und 2008. Mhm. Und wir wollen jetzt speziell auf den 2008er eingehen. In Rosa haben wir Gold und in Silber haben wir Silber. Mhm. Ich möchte jetzt genau auf diese 2008er Crash-Version eingehen. Und zwar, wenn wir jetzt wirklich, wir sind ja hoch bewertet an den Kapitalmärkten, SPX. Ja. Wenn wir da jetzt davon ausgehen, dass wir eine Marktkorrektur bekommen im SPX, die hier, ich glaube, 40% betragen hat damals. 40%. Ich möchte das jetzt nicht herbeischwören, dass das bei uns passiert, aber ich glaube, dass wir da generell immer bei so hohen Bewertungen nach 15 Jahren Bullenmarkt, wenn man Corona ausnimmt, dass wir da immer wieder Korrekturen, größere Korrekturen haben können. Und wenn sowas kommt, dann ist die Frage, Gold ist zuerst einmal mitgestiegen und Silber auch. Also wenn man das da nochmal unterteilt, dann sieht man, dass Gold da weiter gestiegen ist, während der SPX-Crash schon im vollen Gange war.
Mhm.
Und dasselbe ist es aber da auch mit Silber. Silber ist auch weiter gestiegen. Und dann hat es aber eine komplette Gleichschaltung gegeben, ab der Hälfte des Crashes ungefähr, das auch Gold abverkauft hat und auch Silber. Und da sind dann die Margin Calls ins Spiel gekommen. Da wird einfach alles zu Geld gemacht. Jede Position wird liquidiert, um die Margin Requirements der Broker bedienen zu können. Und das sieht man wirklich in dieser mittleren Phase des Crashes hier, dass da Silber und Gold genauso abverkauft haben. Und dann aber in der letzten Phase des Crashes bis zur Bodenbildung haben die Edelmetalle bereits wieder angezogen. Und was ganz wichtig ist sowieso, nachher kommt die absolute Eskalation im Silberbullenmarkt nach so einem Crash. Wenn die Bodenbildung abgeschlossen ist, dann haben wir da 300% im Silberspotpreis. Was man halt überleben muss, ist in so einem theoretischen Crash-Szenario diesen Abverkauf in Silber Spitze zu Spitze von 60%. Und das ist im Spotpreis. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, was da die Minenaktien machen. Also wenn du da eine First Majestic hältst oder so und du bist da mitten in diesem Crash-Szenario drinnen, dann mach die gleich einmal minus 75% oder so. Und das ist halt kein Szenario, wo man sagt, da ist Buy and Hold noch viable, da macht das Buy and Hold da keinen Sinn mehr. Und da ist jetzt die Frage, wie mache ich's? Nehme ich jetzt bei $50 wirklich Gewinne mit im großen Stil? Oder versuche ich das Ganze durchzuhalten und zu hedgen? Weil es kann ja auch sein, dass dieses Szenario gar nicht eintritt, dass dieser Kapitalmarkt-Crash nicht kommt und wir einfach durch die Decke gehen. Jetzt kommt ein Short Squeeze im Silber, wir stehen bei $100, $150 und First Majestic verzehnfacht sich oder so und die anderen Aktien. Und deshalb muss man immer in Szenarien denken. Wir haben alle keine Glaskugel. Wir müssen in Probabilitäten, in Wahrscheinlichkeiten rechnen und dementsprechend die Frage, wie man das machen kann und wie man sich da am besten hedgen kann. Und da sind wir zwei gerade auf der Suche, wie wir das am besten machen. Ich habe noch keine Antwort dafür, aber am liebsten wäre es mir natürlich, ich kann das günstig und gut, sehr, sehr gut hedgen, aber das wird sich erst herausfinden, ob wir das zusammenbringen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auch einen Teil meiner Aktien verkaufen müssen beim All-Time-High.
Ja, absolut. Also ich bin bei dir. Wir werden es mit Sicherheit hedgen können. Wir werden uns das morgen, wenn die Märkte offen haben, auch genauer anschauen. Wir haben da schon zwei, drei Ideen, wie wir das mit Optionen abbilden können. Also das wird jetzt nicht das große Problem sein. Das wird auch nicht großartig teuer sein. Wohlgemerkt, das wäre dann nur im Falle wirklich eines Crashes. Also das wäre dann wirklich ein Crash, den wir da brauchen und nicht ein einfacher Rückgang oder eine Korrektur oder sonst irgendwas. Also da sprechen wir dann wirklich von 25%, 30%, 40% minus. Dann könnte das trotzdem sehr lukrativ sein und dann könnte man eventuell das durchtauchen. Eine Frage, die mir jetzt in den Kopf gegangen ist, Dominik, ich weiß nicht, ob du es aus dem Stand heraus weißt oder nicht, können wir auch gerne nächste Woche drüber plaudern, aber die Nachfragesituation bei Silber, war die 2007 tatsächlich auch so hoch wie jetzt? Weil ich glaube gefühlsmäßig, dass sie jetzt weit höher ist als 2007.
Ist sie auch. Also wir waren 2007, 2008 waren wir nicht in so einem strukturellen Netto-Defizit, Produktion und Nachfrage, das heißt, das war damals nicht so. Das heißt, du kriegst hier wirklich einen Nachfrage- beziehungsweise angebotsgetriebenen Schock auch. Und wir sind da wirklich in einer anderen Situation. Vor allem auch haben wir diese globale Defragmentierung nicht. Zusätzlich die Zentralbanken haben damals nicht in dem Ausmaß Edelmetalle eingekauft. Also wir haben strukturell eine andere Lage heute. Dementsprechend stellt sich mir auch nicht die Frage, dass wir dieses All-Time-High knacken. Ich möchte mich nur für ein Szenario vorbereiten, dass eventuell nach so einem guten Run im Silber da jetzt auch eine 30% Korrektur kommt. Und dann möchte ich halt nicht in den Aktien drinnen sein.
Absolut, sehe ich genauso. Ja, also da sind wir auf einem ähnlichen Weg. Hast du zu Silber noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich noch einen kurzen Schwenk. Kann man kleine Schwester von Silber, Platinum, kann man das so nennen? Die kleine Schwester von Silber?
Ja, beides Weißmetalle. Kleine Schwester von der Performance her würde ich zwar nicht mehr sagen, aber weil das geht ja wirklich durch.
Absolut, ja. Also das vielleicht noch. Wir haben es ja hier im Podcast und auch am YouTube-Kanal wirklich announced, auch mit einer konkreten Aktienempfehlung, und die ist genauso aufgegangen. Ja, er jubelt schon wieder. Warte mal, ich muss ihn wegblenden. So geht das nicht.
Ja, ja, dann wieder unangenehm.
Ich sitze hier am Regiepult. Nein, also Dominik hat wieder den Tief auch gecallt bei Sibanye Stillwater. Ich blende kurz den Future ein, nur dass wir das auch noch der ordnungsgemäß hier, hoppala, mein Bildschirm hier abgebildet haben. Also wir haben ja diesen großen Abwärtstrend hier bei Platinum gesehen, der sich begonnen hat aufzulösen, ja irgendwann im März. Eben da, wo wir die Edelmetall Masterclass hatten, auch in der Nähe. Und dann ja, gab es einen Run nach oben. Also wir sind dann, ich messe es kurz nach, aus dem Tief hier bis nach oben um 70% binnen, wie viel waren es? 110 Tagen, also 74 Börsentagen gestiegen, haben jetzt gleichzeitig konsolidiert und brechen jetzt seit Donnerstag aus dieser seitlichen Konsolidierung aus mit erhöhtem Volumen, also das wirklich auch ganz, ganz stark. Und wenn wir den SBSW-Deal noch einblenden hier, also wir haben ja genau hier von dieser Bullenflagge gesprochen. Du hast, glaube ich, sogar wieder mal das absolute Tief da aus erkannt.
Absolut Tief von dieser Bullflag erwischt.
Ja. Also ja, absolut. Also hier, glaube ich, irgendwo. Also bist wirklich am, ja, Tiefpunkt, exakt, am Tiefpunkt vom Tiefpunkt.
Ich habe sogar im Substack öffentlich gemacht und gecallt.
Ja. Ja, also bei uns alles öffentlich gemacht. Also das war dann der Startschuss. Und wenn man sich das noch einmal ausmessen, dann sind wir mit Sibanye jetzt hier bei noch einmal 57% binnen 20 Börsentagen. Also das ist schon alles sehr, sehr stark. Also, ja, also 20% binnen 7 Börsentagen, du vertraust mir gar nicht, gell? Das ist ja Wahnsinn. Hier, 20% binnen 7 Börsentagen,
ja,
20 Börsentage, 60%, also absoluter Wahnsinn.
Das ist aber im Spot, ne? Wir haben beide Optionen auf das Ding.
Absolut noch, ja, also das kommt noch hinzu. Da muss ich jetzt aber sagen, kommen wir charttechnisch in eine schwierigere Situation, da muss man auch ganz klar und deutlich sagen, ob das jetzt so weitergeht. Kann sein, muss nicht sein, aber da sind wir definitiv jetzt in einer Unterstützungswiderstandszone drin, die so zwischen 11 und 11,50 von mir gesehen wird. Da könnte es jetzt ein bisschen schwierigeres Fahrwasser geben, aber nach wie vor sehr, sehr stark auch Platinum. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Dominik?
Ja, also generell möchte ich das einfach nur unterstreichen. Also ich bin natürlich da auch deiner Meinung und ich glaube halt einfach, dass wir generell in dieser Edelmetall-Rallye jetzt, nach den unglaublichen Ausbrüchen 2025, wir haben ja die Edelmetalle, sei es Gold, Silber, Platinum, Palladium, sind die Bestperformer. Allen, also besser als Bitcoin, besser als alle anderen Assets, sogar Schweinehälften sind hinten nach, Orangensaft, alles, SPX, alles ist hinten, auch Nvidia, und die Edelmetalle performen derzeit alles aus, so wie prognostiziert, also sie tun genau den Job, den wir prognostiziert haben, aber ich sage immer, nicht steigt ewig nach oben. Und das ist auch hier so. Wir werden jetzt eine Verlangsamung der Rallye sehen. Und genau, aus diesem Grund gilt es da jetzt einmal ein bisschen vorsichtiger zu sein und dann abzuwarten, wie es nachher weitergeht.
Ja, absolut. Genau. Also sowas gibt es ausschließlich im Substack, den du wahrscheinlich verlinken wirst, nehme ich an.
Absolut.
Ja, also da reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Perfekto. Ja, hast du dem Thema der Woche noch was hinzuzufügen, Dominik?
Nein, von meiner Seite war es das. In diesem Sinne alles Liebe von mir.
Gut, und damit herzlich willkommen im Makro-Corner. Wir freuen uns sehr, dass wir hier wieder einiges Makrotechnisches vom Dominik bekommen, auf dem Präsentierteller sozusagen hier. Ich sehe ihn schon scrollen, also das wird viel.
Ja, danke Thomas. War eine spannende Woche. Es wird auch diese Woche sehr, sehr, ja, edelmetalllastig werden, leider oder glücklicherweise im Makro-Corner, weil es eben bei den Edelmetallen ja jede Woche jetzt immer spannender wird. Und anfangen werden wir mit dem US-Dollar. Das unterstreicht zum Beispiel wieder was, was wir eingangs beide gesagt haben, Thomas, beim Jahresanfang, dass wir beide mit einem schwächelnden Dollar unter Trump rechnen. Er hat angesagt, er braucht einen schwächeren Dollar und der ist auch schwach. Also wir sehen hier wirklich das Worst Year in Decades im US-Dollar, 2025 in Rosa eingezeichnet, dass wir da eine absolut schlechte Performance haben, was natürlich wieder Rückenwind ist für alle Sachwerte. Und natürlich Edelmetalle sind Sachwerte. Dementsprechend ist das wieder Rückenwind für die Edelmetalle. Was ich ganz spannend finde, ist die Goldallokation bei Fondsmanagern. 39% aller Fondsmanager Stand September 2025 haben kein Gold-Exposure. Und das ist ja sträflich vernachlässigt, meiner Ansicht nach. Gold macht eine, ja, auch wenn du es Risiko bereinigst, eine sehr, sehr gute Rendite. Und gerade die letzten 5 Jahre absolut top seit Corona und in diesem Jahr absolut führend. Also weiß ich gar nicht, wie man da auf Gold verzichten kann, in auch geopolitisch sehr, sehr fragmentierten Zeiten. Und erschließt sich mir nicht. Ich bin natürlich stark in Gold investiert. Ich freue mich drüber. Aber da gibt es natürlich Aufholbedarf. Vielleicht sind hier die Fondsmanager dieses Mal die Letzten, die aufspringen. Und unsere Exit-Liquidity. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber
vielleicht ganz kurz, Dominik. Wenn jemand gute Fondsmanager sucht, wir zwei haben noch ein bisschen Zeit. Ja, also das vielleicht nur als Einwurf.
Genau. Also wir haben auch einen guten Track Record. Es ist gar nichts gelogen. Also wir haben wirklich einen Track Record von 2,5, 3 Jahren jetzt über diverse Edelmetall Strategien, die risikobereinigt und das Beta und das Alpha schlagt eigentlich alles. Also jeden Nasdaq, jeder geführten Rohstofffonds outperformt, kann man alles zugeschickt bekommen, wenn das wen interessiert. Also die Performance ist da wirklich nicht nur nominal, sondern auch risikobereinigt eine fantastische, aber genug auf die Schulter geklopft. Investoren kaufen ETFs, Gold-ETFs, so stark wie noch nie. Also 27 Tonnen alleine am Freitag. Das heißt, wir haben auch von der Seite starke Unterstützung, Daily Inflows into Gold ETFs und sehen auch hier natürlich sehr, sehr starke Unterstützung dieser Rallye. Alleine generell, wenn man sich hier rausnimmt, 2025 als Cluster, sind die Werte schon generell sehr hoch, wo wir da einmal einen großen Abverkauf gesehen haben. Aber sonst sind die Spitzen, die da durchgehen, schon eigentlich ein Wahnsinn. Das heißt, auch die breite Masse kauft hier ein, es ist auch der Retail-Investor dabei. Und die Deutsche Bank hat ihr Ziel für $4,000 angehoben bei Gold. Auch schon eigentlich eine starke Sache. Deutsche Bank ist eigentlich immer relativ weit hinten, aber ja, für 2026 heben sie ihr Ziel auf $4,000. Und die nächsten sind dann gleich JP Morgan. Denen will ich dann schon mehr Know-how beim Research beimessen, wobei die Deutsche Bank jetzt auch nicht so schlecht ist, darf man jetzt auch nicht sagen. Aber die sagen auf jeden Fall Commodities Long Gold, Silver und Platinum, Short Oil und Base Metals. Und das unterstreiche ich genau so, wie es da steht. Also vor allem natürlich alle drei Edelmetalle oben Long. Du weißt, wir haben in unserem Portfolio alle drei abgebildet, nicht nur mit Spots, sondern auch mit Aktien, sondern auch mit Optionen. Und wir verdienen uns eine goldene Nase auf allen drei Assetklassen derzeit. Also auf allen drei Assets, auf allen drei Underlyings. Disclaimer beachten in diesem Sinne. Aber ja, Goldman Sachs unterstreicht jetzt das, was wir schon seit über einem Jahr, wenn nicht schon länger, von den Dächern pfeifen und dementsprechend früh positioniert waren.
Absolut. Und ich nehme mal an, dass uns die Deutsche Bank jetzt keinen Fonds mehr gibt, aber vielleicht Goldman Sachs nach deinen Wortspenden hier.
Ja, das macht nichts. Also ich glaube, bei Goldman Sachs fühlen wir uns JP Morgan,
okay.
Aber da fühle ich mich, glaube ich, hier.
Ja. Sehr gut.
Goldminers entwickeln sich unglaublich gut. Und sind jetzt auch ausgebrochen zum Gold-Ratio, Gold-Miners-to-Gold-Ratio. Tavi Costa macht da immer wieder tolle Aufstellungen von Crescent Capital. Und wir sehen hier wirklich eine langjährige Trendlinie nach unten, die jetzt durchbrochen ist nach oben und die da eine Überperformance der Edelmetallminen oder Goldminen zum Spotpreis eigentlich einläuten sollte. Wir sehen seit Anfang des Jahres, dass die Goldminen sehr stark anziehen und der Goldpreis trotzdem auch weiter steigt, aber die Minen noch stärker. Und genau, dementsprechend sind tolle Gewinne in den Minen derzeit hier möglich. Implied Allocations in Gold, also wir sehen auch hier, wie wenig eigentlich die Goldallokation ist, und der gesamte ETF-Marktanteil erreicht 8,3% im Top 2010, 2011 und wir sind heute irgendwo unter 2%. Da kann man das eigentlich auch so als Mini-Reversion-Trade sehen, dass man sagt, okay, wo ist der historische Durchschnitt? Wahrscheinlich irgendwo bei 4,5%. Und dann müsste sich eigentlich die Goldallokation von den ETFs verdoppeln, um dorthin zu kommen. Das heißt nicht, dass wir dort unbedingt hingehen müssen, aber es heißt nur, wir sind sicher nicht extrem teuer derzeit, also weil die Goldallokation noch nicht so hoch ist, wie sie historisch schon öfter gewesen ist, vor allem in Crash-Situationen. Wenn wir da am Kapitalmarkt zu Problemen kommen sollten, dann steigt das sicher weiter und Zentralbanken kaufen auch weiter. Das heißt, ich sehe da eigentlich noch sehr viel Luft nach oben. Also dieser Chart ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Und da Das waren jetzt eigentlich so die groben Themen zum Makro. Wir haben natürlich viele andere Themen auch noch erlebt. Ich war aber durch den Urlaub und durch die Krankheit ein bisschen ans Bett gebunden. Aber Silber und Gold muss ich natürlich immer mitcovern, weil das ja auch für mein Portfolio ganz wichtig ist. Aber dementsprechend war es das von meiner Seite von der Woche für den Makro-Corner.
Und damit, lieber Dominik, lass uns weiterkommen zum Fragencorner. Da kam eine spannende Frage herein an dich. Magst du die mal vortragen?
Genau, der liebe Patrick, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mich gefragt, wie es mit Alibaba weitergeht. Wir haben da nämlich am 3. September habe ich da einen sehr guten Substack-Artikel verfasst zu Alibaba. Artikel heißt, sie ist eine 10 von 10, aber. Und da geht es quasi darum, dass Alibaba nach Tipscore eine 10 ist. Und hat aber trotzdem da einige rote Dinge, die man rausarbeiten kann. Aber das Spannende kommt dann ganz unten. Also da ist der komplette Research-Bericht mit Fundamentalkennzahlen, Analystenkonsens, absoluter Strong Buy. 16 Analysten sagen, die Aktie steigt. Insider-Transaktionen sprechen dafür. Warren AI, die KI von Investing.com, haben wir drüber schauen lassen, einen Bull-Case schreiben lassen und einen Bear-Case, was hier passieren kann bei Alibaba. Und dann die technische Analyse. Und die finde ich sehr spannend. Habe ich da im September, Anfang September geschrieben, dass es wirklich ausschaut wie eine Bilderbuch-Wyckoff Accumulation Phase. Und die dann beschrieben, wie die genau ausschaut mit den verschiedenen Zonen und so weiter. Und Phase A, Phase B bis D, E. Und das sehen wir dann hier, dass wir eigentlich, ja genau, diese Wyckoff-Distribution, Akkumulationsphase perfekt nachbilden. Nicht ganz 1:1, aber ich würde schon sagen zu 95% oder 90% deckungsgleich mit der Theorie da oben. Und das ist natürlich eine wundervolle Sache. Und das habe ich dann charttechnisch auch nochmal abgebildet und habe gesagt, wir starten hier gerade in diese Phase D hinein. Und die Phase D ist die Phase E, das ist da falsch beschriftet. Und die Phase E ist eben diese Ausbruchsphase. Da sollten wir dann ausbrechen und dementsprechende Renditen in einem Breakout-Szenario machen. Habe dann auch einen Bull-Call-Spread empfohlen bzw. aufgesetzt. Also Disclaimer an dieser Stelle. Ich bin investiert in die Aktie und auch in Optionen und habe da leider den Screenshot zu spät gesetzt. Deshalb ist da der Debit falsch, also die Prämie. Bei $85 habe ich ihn abgeschlossen. Und der ist heute weit, weit im Plus. Das kann ich gerne da nochmal herzeigen, wie Baba heute ausschaut. Wir haben nämlich hier diesen Ausbruch perfekt gemacht. Also ihr seht hier die Wyckoff Distribution, wie sie damals eingezeichnet hatte. Und da den wunderschönen Breakout. Den wunderschönen Breakout nach oben mit 4 grünen Wochenkerzen stark nach oben. Noch einmal zum Vergleich. Den Chart von vorher, wie ich den Research gemacht habe, waren wir hier nicht einmal über das Hoch der Phase D draußen. Und wir haben das einfach sowas von perfekt gecallt wieder, dass wir da wirklich die 3 Kerzen wunderschön oder 4 Kerzen perfekt mitgenommen haben. Und dementsprechend stehen nicht nur die Aktien vorne, sondern auch der Bull-Call-Spread vorne. Und wir sind da schon tief im Plus. Und jetzt zur Frage von Patrick Petermeier. Nachdem das so ein super Trade war, der so perfekt funktioniert hat, innerhalb von 3 Wochen mehrere 100% Gewinn abgeworfen hat, was mache ich jetzt mit der Call-Option? Soll ich die weiterlaufen lassen? Soll ich mir die Aktien andienen lassen, also dass ich mir die Aktien einbuchen lasse? Oder soll ich die Gewinne mitnehmen und einen Teil verkaufen und einen Teil weiterlaufen lassen? Und da würde ich an dich übergeben, Thomas, charttechnisch oder auch optionstechnisch bist du der Spezialist von uns beiden. Und dementsprechend, wie ist deine Sicht auf diesen Trade? Wie ist er gelaufen? Was siehst du bei Alibaba weiterhin? Und wie würdest du diesen Trade weitermachen von hier weg?
Genau, also das sind ein paar spannende Fragen, die wir jetzt natürlich sehr, sehr gerne durchbesprechen können. Zunächst einmal ist die Aktie, ich blende es mal kurz auf meinem Chart hier ein, jetzt schon sehr, sehr stark gelaufen. Also wir haben hier, ich habe übrigens einen Alarm gestellt, das heißt, sollte sie mir noch einmal in Richtung 150 zurückkommen, würde ich hier gegebenenfalls auch reingehen. Ich bin nicht in der Aktie investiert und auch nicht in Optionen. Ich habe dann einen Substack-Artikel leider verschlafen, aber ja.
Schämlich, wirklich.
Ja, aber ich bin guter Dinge, dass sie mir nochmal die 150, 155 gibt und dann werde ich definitiv dazukommen. Aber muss nicht sein, definitiv. Also wir haben hier ja zwei große, also eine große Zone, würde ich sagen, die zurückgeht bis eigentlich 2017, wo immer wieder Umkehrpunkte zu sehen sind. Man sieht das sehr, sehr schön, immer wieder drehen an diesen Punkten hier irgendwo die Kurse. Und das ist schon was durchaus spannend und durchaus signifikant ist. Ja, und jetzt, wie du auch sagst, haben wir natürlich, wenn man sich jetzt den letzten Punkt anschaut, also die Earnings waren hier natürlich das Initialereignis, dass es dann nach oben ging. Wir sehen, dass der Umsatz hier ordentlich nach oben steigt. Und wir sehen, dass Alibaba generell auch eine sehr, sehr, sehr volatile Aktie ist. Also wir haben es ja hier schon mal gesehen, dass sie immer Anfang 2025 von roundabout, ich schätze es jetzt in $80 bis auf $144 gestiegen, um dann wieder auf $92 runterzufallen. Deswegen bin ich, wie gesagt, guter Dinge, dass wir hier die 150, 155, dieses Level durchaus noch einmal sehen könnten. Wie gesagt, Garantie gibt es natürlich keine. Wir haben jetzt da, wenn man sich das anschaut nach den Earnings oder vielleicht die Kerze vor den Earnings noch nimmt hier, von unten hinauf gemacht in die Spitze 50% und das in 19 Handelstagen. Also dass das für eine Aktie natürlich eine enorme Sache ist. Noch dazu ist Alibaba jetzt kein Microcap, ja, so weit davon entfernt. Deswegen ist das natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass man den hier im Schirm haben muss. Wir haben aber, und das ist sehr, sehr bullish, regelmäßig Gaps nach oben. Also wir haben hier die initiale Gap nach oben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gaps jetzt nach oben gemacht. Ja, also das ist schon sehr, sehr stark. Ja, Gaps nach oben sind ja immer eine sehr, sehr starke Performance. Und das heißt, dass es de facto kaum Verkäufer gibt und sehr, sehr viele, die in die Aktie rein wollen. Also das ist schon auch spannend. Und ja, also ich sehe natürlich nach so einem Anstieg durchaus auch jetzt der Korrekturpotenzial. Ob die Aktie jetzt nochmal auf 155, 150 zurückkommt, weiß ich natürlich nicht. Zumindest wäre es jetzt einmal für die Aktie ganz gut, wenn sie sich seitwärts konsolidiert. Ja. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage bezüglich Optionen. Dominik, du hast das vielleicht besser im Kopf. Was habt ihr da gekauft genau? Oder welchen Call, um welchen geht es jetzt da? Mein Basispreis und Verfallstag?
Kann ich dir gleich sagen.
Super, weil das wäre jetzt spannend natürlich, weil das müssen wir jetzt natürlich in unsere Betrachtungen mit einbeziehen.
Es ist ein 195er 200er Bull Call Spread mit Dezember 2027.
Okay, also noch sehr, sehr laufend. Ja, also wenn ich das kurz, 195, 200er bis Dezember 27, also das ist sehr, sehr weit. Da muss ich weit rausscrollen hier aus dem Chart, also ungefähr hierher. Insofern würde ich jetzt dadurch,
dass das so...
Dadurch, ich habe sie eingezeichnet, mehr haben wir nicht verpasst. Dadurch, dass das so weit entfernt ist, würde ich jetzt mal gar nichts tun. Ja, also es macht absolut keinen Sinn jetzt da, Ausübung macht sowieso keinen Sinn, weil man zu weit entfernt ist. Das heißt, hier ist man definitiv im Buchgewinn. Also wenn man diesen Buchgewinn haben will, dann kann man jetzt natürlich den gesamten Bull-Call-Spread schließen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn wir uns das im Gesamt-Big-Picture anschauen, sehe ich da natürlich noch enormes Potenzial nach oben. Ja, also wenn das die Bodenbildungsphase hier unten war, wenn wir die nehmen hier und einfach die von der unteren Unterstützungswiderstandszone das nach oben verfrachten, dann ist das Kursziel ja über 200, bei 210 ungefähr. Ja, und da haben wir jetzt das schlechteste Szenario. Das heißt, ich würde hier jetzt an dieser Stelle bei diesem Bull-Call-Spread überhaupt nichts machen. Ich würde mich zurücklehnen. Was man natürlich machen kann, wenn man 2 oder 3 oder 4 oder 5 Kontrakte gehandelt hat, dann kann man natürlich Teilgewinne mitnehmen mit der Hälfte der Kontrakte zum Beispiel, kann die anderen weiterlassen. Das ist manchmal ganz charmant. Das mache ich sehr gerne, wenn ich meistens break-even bin, aber auch nicht immer. Ja, also das für mich ist das einfach ein Zurücklehn-Trade, set and forget und vielleicht wachst du irgendwann im Jahr 2026 auf und die Aktie steht bei 220 und dann können wir uns noch einmal über diesen Trade unterhalten, denke ich. Vielleicht dauert es auch gar nicht bis 2026, weil die Aktie ja wirklich sehr, sehr stark ist im Moment und weil nicht nur Alibaba momentan gehypt ist, sondern der komplette chinesische Aktienmarkt meiner Meinung nach momentan sehr, sehr viel Zufluss erfährt. Und dadurch natürlich auch über diverse ETFs das Ganze in Alibaba reinläuft, logischerweise. Also ja, ich finde das einen super Trade, wieder mal top erwischt, der Ausbruch top erwischt. Wie gesagt, man kann jetzt natürlich, je nachdem wie viel man im Plus ist, Teile mitnehmen, klarerweise. Ihr seid ja noch nicht lang drin in diesem Trade, also das war, du hast eh gesagt, September irgendwann. Also ja, ihr seid ein paar Tage. Also ich setze 3 Wochen in diesem Trade drin und der Trade läuft noch über ja, einen Vierteljahre sozusagen. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, man kann jetzt natürlich sagen, ich nehme Gewinne mit. Ja, das kann man. In der kurzen Zeit und vielleicht finde ich einen anderen Trade, der mir dasselbe Chancen-Risiko-Verhältnis bietet. Das muss man halt immer zum aktuellen Stand bewerten. Aber ansonsten ist das absolut top, ja.
Ja, also ich sehe es genauso wie du. Ich gehe da jetzt auch nicht aus dem Trade raus. Wir haben ihn wirklich top erwischt, dass er nach 3 Wochen so explodiert. Kann keiner wissen, aber passt perfekt zur Analyse. Haben wir wieder sehr, sehr gut getroffen. Bin ich ganz stolz drauf. Und ja, wie du richtig sagst, der ganze chinesische Markt kriegt derzeit den Bid. Viel Geld fließt rein. Und es war halt auch eine sehr attraktive Bewertung. Ich habe in dem Research Paper auch geschrieben, dass wir da einen absoluten Tech-Giganten haben bei KGV 15. Also wenn ich mir das in den USA anschaue, was die ganzen Tech-Giganten an KGVs haben, und da reden wir jetzt nicht von anderen Price-to-Book-Ratio oder was auch immer oder Net-Asset-Value-Kennzahlen, sondern nur vom KGV. Also eine sehr oberflächliche Betrachtung, aber allein da schon 15er KGV bei Alibaba mit so einer Akkumulationsstruktur, da muss ich einfach zugreifen.
Absolut, ja. Absolut. Und das ist halt, wie du sagst, in der Aktie und in der Option ist das natürlich top. Und ansonsten, ja, habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen mehr.
Genau. Substack verlinke ich unten, wenn diese Research Paper interessieren, um rechtzeitig informiert zu sein, wann die nächsten Aktien ausbrechen. Ich poste da eigentlich jede Woche auch Gratis-Content zu den aktuellen Aktienmärkten, Edelmetallen, Geopolitik, Makroökonomie und dann natürlich auch im Premium-Bereich meine eigenen Trades, die ich spannend finde, Breakout-Trades mit Akkumulationsphasen, genau wie diesen Alibaba-Trade, der sogar auf investing.com veröffentlicht wurde. Und genau, in diesem Sinn, wer Bock hat, abonnieren. Und ansonsten alles Liebe von meiner Seite.
Sehr gut. Damit sagen wir danke, dass ihr dabei wart. Podcast abonnieren, teilen, weiterleiten, freut uns natürlich auch sehr. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.